Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des E-Show-Podcasts. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und mein Co-Moderator ist heute einmal mehr Sascha Brackmüller von WhatsApp. Hallo Sascha.
Hallo Max, schön dabei zu sein wieder.
Und Sascha, wir beide begrüßen heute einen Gast bei uns. Unser Gast ist Steven Packer-Satanan. Er ist Elektroingenieur und Gründer und Geschäftsführer des Elektrofachbetriebs Packer Invest und Gründer und Geschäftsführer von Protocol Hero in Köln. Hallo Steven.
Moin zusammen. Moin Sascha, moin Max. Schön dabei zu sein. Ich bin super gespannt.
Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst, für unseren Podcast, um mit uns ein bisschen übers Elektrohandwerk zu quatschen. Ich habe es in der Anmoderation gerade auch schon gesagt, du hast ja mehrere Rollen, bist Gründer von mindestens mal zwei Unternehmen, sage ich mal. Wir gehen da im Laufe der Folge drauf ein. Zu Beginn eine ganz kurze Vorstellung von dir einmal. Was müssen unsere Hörer und Hörerinnen über dich wissen, Steven?
Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich gar nicht mal so spektakulär, wie sich das alles anhört. Ich bin gebürtiger Kölner, hier geboren und aufgewachsen, bin 37 Jahre alt und von meinem Background erstmal eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Dann hatte ich ein Stipendium, habe halt Mathematik in den USA studiert und dann noch meinen Elektroingenieurabschluss hier in Deutschland fertiggestellt. Ja, und schon in früher Phase hat mich das Thema Selbstständigkeit immer begleitet und ich denke mal, da kann ich vielleicht so den einen oder anderen Impuls hoffentlich auch den Zuhörern mitgeben.
Aber wenn ich jetzt so höre, Mathematikstudium in den USA, ich glaube, das wäre so das allerletzte, was ich persönlich gemacht hätte, weil Mathe so gar nicht mein Ding war, aber das Technische, Mathematische, das liegt dir dann offenbar.
Ja, also ich war immer relativ gut und auch im Abitur gewesen, was so Mathe betraf und wollte einfach tiefer einsteigen, habe mich dann aber ein bisschen schwer getan, als ich dann mit dem Studium fertig war, mit welchem Berufszweig kann ich mich dann jetzt auch identifizieren. Mhm. Und als Jugendlicher habe ich halt gerne Sachen repariert und deswegen war dann doch nochmal der andere Herzenswunsch, etwas tiefer in die Elektrotechnik einzusteigen. Und so kam das dann letztendlich dazu.
Seit wann bist du dann letztendlich im Elektrohandwerk tätig?
Das war ehrlicherweise etwas kurz vor Corona, also vor knapp 4 Jahren kann man sagen. War so der schlechteste Zeitpunkt, sich eigentlich in dieser Branche selbstständig zu machen. Aber man hat halt auch gemerkt, dass dann im Endeffekt nach Corona ja das Thema Energiewende nochmal stark angezogen hat. Das Thema Ladeinfrastruktur kam noch mit dazu. Deswegen umso wichtiger für mich persönlich gewesen, diese Dürrezeit mitzunehmen und durchzuhalten, weil die Erntezeit kam dann direkt im Anschluss, kann man sagen.
Meine Frage wäre dann natürlich, wie hast du denn den Weg dann zum Elektrohandwerk direkt geschafft? Also oft ist ja mit klassischem Studium dann eher eine andere Karriere vorgezeichnet. Wie hast du es geschafft oder was war deine Motivation dann tatsächlich ins Handwerk, ins Operative zu gehen?
Ganz interessante Frage, weil natürlich nach dem Elektrotechnikstudium bin ich halt verschiedene Berufsstellen durchlaufen, war zum einen Produktmanager gewesen bei Janica mit einer etwas größeren Teamverantwortung. Dann im Anschluss war ich der Hauptenergiemanager bei Vodafone, auch mit einer 7- bis 10-stelligen Budgetverantwortung. Und dann bin ich dann erstmal in ein Startup-Unternehmen mit meinem Bruder bei Ampido eingestiegen, wo es halt um das Thema Parkplätze geht, Parkplätze per App buchbar zu machen. Mhm. Und als ich dann aus Ampido rausgegangen bin, daher kommt auch der Name Parker Invest, Immobilien gekauft habe, die ich saniert habe, verkauft habe und bis zum heutigen Tag noch einige im Bestand vermiete, war dann eigentlich für mich wichtig gewesen, in so guten Lagen, wenn man jetzt zum Beispiel aus Köln kommt, im Bereich Heumarkt, ein bisschen mehr als nur eine klassische Steckdose und Lichterhalter zu installieren. Und eigentlich kam die Idee dahinter, dass ich nach Elektrobetrieben gesucht habe, die im Bereich Smart Home spezialisiert sind, konnte aber nicht diejenigen finden, die auch meine Vorstellungen umsetzen konnten. Und da war dann halt die Idee zu sagen, okay, ich versuche mal, wie weit ich selber komme. Handwerk lag mir halt immer schon seit dem Kindesalter in meinem Blut. Und das Thema Digitalisierung, Software war jetzt auch für mich natürlich kein Fremdthema, da ich vorher natürlich auch in einem Startup gearbeitet habe, was sehr anliegend war. Und so kam dann halt die Idee zu schauen, ob ich das halt selber machen kann. Da habe ich mich halt super glücklich gefühlt, einfach mal wieder mit den Händen zu arbeiten, zu sehen, was ich erschaffen kann, zu sehen, dass es am Ende auch funktioniert. Und daher kam eigentlich der Impuls zu sagen, ich mache ein Handwerksunternehmen auf mit der Spezialisierung mehr im Bereich der Smart Home Technik. Aber da bin ich komplett bei dir, Sascha. Ich bin halt kein Elektriker und ich habe halt keine elektrotechnische Ausbildung. Ja, erstmal ein bisschen die Schulbank wieder drücken, um die notwendigen Qualifikationen zu bekommen. Und ja, dann glücklicherweise meinen ersten Kunden auch gehabt, wo es halt um eine komplette Haussanierung geht. Ich habe das Projekt angenommen, der Kunde mochte mich, wir sind halt gut miteinander ausgekommen und ich habe mich halt gefragt, Scheiße, auf gut Deutsch, wie kriege ich das jetzt umgesetzt? So war dann ehrlicherweise das erste Projekt.
Oft ist es ja auch so, dass die Projekte dann relativ individuell sind, halt gerade auch im Smart-Home-Bereich, halt mit keinen X-Einbindung. Vielleicht ist es da auch ein Vorteil gewesen, tatsächlich nicht so in diese Standardlösung gedacht zu haben, sondern tatsächlich zu gucken, welche Funktionalität möchte ich haben und wie kriege ich das umgesetzt. War das vielleicht auch dann so ein Startpunkt, wo du dann halt dein Unternehmen halt drauf ausbauen konntest und dich halt da auch nochmal anders positionieren konntest? Du hast ja selber gesagt, so bei deinem ersten Projekt, bei deinen eigenen Immobilien, war es halt so, dass du halt einfach nicht die Lösung gefunden hast, die du gerne gehabt hättest.
Ganz genau. Ich habe da ein großes Potenzial gesehen, aber mit dem großen Potenzial auch eine große und noch viel größere Ahnungslosigkeit bei mir. Weil waren so Themenbereiche, was ist jetzt genau ein FI-Schutzschalter? Damit habe ich halt nichts zu tun gehabt als Ingenieur. Klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber man denkt dann, dass der Ingenieur, der mit Elektrotechnik zu tun hat, irgendwie plötzlich allumwissend ist. Ja, in ganz anderen Themenbereichen, in großen Anlagen vielleicht zu planen oder halt Turbinen zu designen, wie beispielsweise das in einer Windkraftanlage funktioniert. Aber direkt jetzt, wie so ein FI-Schutzschalter aufgebaut ist, damit hatte ich halt gar keine Ahnung. Und dann geht es halt weiter in Bereiche Aktorik und Sensorik im Smart-Home-Bereich. Ebenfalls ein komplett Neuland-Thema für mich. Und ich musste mir das halt irgendwie anlernen. Aber lernen kann man ja an der Stelle nur, wenn man es halt auch installiert und ausprobiert. Und ja, da gibt es natürlich auch noch eine lustige Geschichte, weil ich habe dann im Endeffekt bei uns zu Hause diesen Zählerschrank oder die Unterverteilung etwas umgebaut und dann halt immer wieder Kurzschlüsse erzeugt und dann die bessere Hälfte immer ausgerastet, wenn die Serien laufen. Was hast du wieder gemacht? Hier ist wieder kein Strom. So, tut mir leid, ich muss das halt irgendwie lernen, weil ich kann es halt nicht beim Kunden ausprobieren. Ich muss das jetzt hier durch. Und das war dann halt schon ein cooles Gefühl. Gewisse Videos habe ich mir bis heute noch behalten, wo ich es dann geschafft habe, mit einem Aktor dann irgendwie einen Lichtschalter dann einzuschalten. Und dann war ich so glücklich und habe gesagt, komm mal her, ich muss dir was zeigen, ich habe hier was geschafft. Jetzt geht das mit diesem Aktor, mit diesem Smart Home geht das Licht an. So, und die Gegenseite, ja schön, aber kannst du da zusehen, dass ich einfach nur Fernseher gucken
Ich muss
kann?
Netflix
So,
gucken.
genau. Es war so traurig, weil man hatte irgendwie nicht die Möglichkeit, diese Glücksgefühle mit jemandem zu teilen, was ja heutzutage ja auch das Social Media bietet, dass man mit Gleichgesinnten ja, seine Emotionen teilen kann, weil anders als es jetzt beispielsweise bei einem Badezimmer ist, wo man Fliesen macht und dann jemand sagt, wow, ist ja bei uns im Job ein wenig traurig, die ganze Arbeit, die wir im Keller reinstecken, in Anführungszeichen, kommt dann hinter einem Deckel und hinter dem Deckel nochmal zwei Türen drauf und kein Mensch in der Regel bekommt das halt mit. Und das ist halt auch etwas, ja, wo man halt so gerne einen Sparringpartner hätte, der so diese Emotionen mit einteilt. Und es gibt halt keinen Elektroverein, wie jetzt in einem Billardclub, wo man sich trifft und darüber schnackt. Deswegen, ja, bietet das Internet natürlich die Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen leidenschaftlichen Elektriker zu finden, wo man halt auch da seine Passionen teilen kann.
Bevor wir aufs Thema Social Media kommen, ich würde noch mit einem Punkt bei deinem Unternehmen bleiben, einfach um die Zusammenhänge noch genauer zu verstehen. Bist du jetzt alleine unterwegs oder hast du ein Team, das du führst im Elektrohandwerk?
Im Handwerk meinst du jetzt
Ja.
konkret? Genau, also im Handwerk gibt es noch ein paar Mitarbeiter. Wir arbeiten aber auch dadurch, dass der Fokus jetzt sehr stark auf Protocol Hero gesetzt ist, auch mit weiteren Partnerbetrieben zusammen, dadurch, dass sich halt über die Zeit ein Netzwerk sich auch gebildet hat. Und genau, da arbeiten wir eigentlich so zweiseitig mittlerweile.
Vielleicht noch eine Nachfrage zu deinem Tätigkeitsbereichen jetzt mit deinem Handwerksbetrieb. Was deckt ihr da genau ab? Wo fängt das an? Wo hört's auf?
Also die zwei Fokusthemen sind Ladeinfrastruktur. Das war eines der ersten Themen, worauf ich mich konzentriert habe. Der zweite Fokusthema war dann halt auch Smart Home. Das war eigentlich mein erstes Fokusthema, aber das hatte sich halt schwieriger gestaltet, weil das dann viel beratungsintensiver ist und die Kunden in, ja, im deutschen Markt Thema Digitalisierung doch ein wenig ja schwieriger zu überzeugen sind. Deswegen kam dann das Thema Ladeinfrastruktur natürlich angestoßen durch die Politik und aber auch durch die Automobilindustrie. Und die dritte Sparte ist halt einfach die klassische Elektroinstallation.
Schwerer zu überzeugen im Smart-Home-Bereich. Meinst du, da fehlt es noch ein bisschen an Fortschritt auf Kundenseite?
Ja, also man möchte ja gerne Dinge haben, die andere haben. Und das ist halt etwas, wo man doch den Kunden sehr stark abholen muss. Es ist halt auch noch ein teureres Unterfangen, das muss man an der Stelle natürlich auch sagen. Besonders wenn man ja in Bestandsanlagen ist und die dann nochmal nachrüsten möchte, gibt es natürlich unterschiedliche Hersteller, die etwas bieten. Aber auch das lässt sich halt nicht immer ganz komfortabel umsetzen. Und das Thema Smart Home sind für manche eine einfache Alexa, die dann ein Licht ein- und ausschaltet. Aber das richtige Smart Home ist ja eigentlich eher die Vernetzung verschiedener Komponenten, dass man dort ja eine gewisse Automatisierung hervorrufen kann, die dann das Leben bequemer gestalten. Natürlich halt auch Ambiente, indem man gewisse Lichtgruppen bilden kann, die einfach schöner in Anführungszeichen steuern kann. Aber eigentlich ist halt die richtige Vernetzung das Thema Smart Home. Und das so in der Form umzusetzen, bedarf es natürlich an vielerlei Beratung. Und Beratung fängt ja eigentlich auch dort an, wenn der Kunde eigentlich sein Bedürfnis kennt. In der Regel kennt er das Bedürfnis noch gar nicht. Und das müssen wir dann halt erstmal an der Stelle herausfinden. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, dass der Kunde ja bereit ist, das notwendige Budget auch dafür freizusetzen.
Da liegt aber schon ein ordentliches Potenzial drin in diesem Markt, oder?
Absolut. Also das Lustige ist ja, wenn man so mittlerweile ins Ausland geht, egal in welchem Hotel man geht, die sind ja alle auf Smart Home Basis schon umgebaut. Auch wenn man im Ausland ist, sieht man auch, dass das Thema Smart Home viel häufiger in der Anwendung hat. Aber in Deutschland häufig man bei einem Lichtschalter, der glaube ich vor 150 Jahren irgendwie entwickelt wurde, trotzdem das so bedient und einfach die Analogie, wenn man sich das vorstellt, man macht sein Auto auf, die Lampe geht im Innenraum an. Aber das verglichen, kommt man nach Hause und macht erstmal mit der Hand den Lichtschalter, den man dann halt sucht. Und da fragt man sich halt auch, warum ist das halt so? Also, dass man sich halt einfach an Dinge gewöhnt hat, ist das eine. Aber wichtiger ist eigentlich ja auch zu erkennen, dass das viel, viel einfacher geht und was es ja auch tut. Das Thema Smart Home ist ja jetzt kein neues Thema. Es ist halt einfach nur für uns neu.
Es ist ja dann auch so, du hast es ja schon selber gesagt, es ist halt schwierig, dann immer die Technik eigentlich zu zeigen oder erlebbar zu machen. Ich glaube, da bietet ja Social Media eine gute Chance, solche Sachen öffentlich zu machen und halt auch zu zeigen, welche Funktionalitäten eigentlich möglich sind. Ist das für dich auch so der Kanal dann, um das tatsächlich nach außen tragen zu können?
Ja, aber gar nicht mal so stark, um Kunden zu gewinnen. Also Social Media war für mich kein Kanal, den ich aufgebaut habe, rein aus monetärer Sicht, weil ich gesagt habe, ich möchte dadurch halt Kunden begeistern. Es ist natürlich ein Doppeleffekt, dass Kunden eine gewisse Transparenz dadurch erhalten, wie wir arbeiten. Und natürlich dann auch, wenn andere Elektrobetriebe bestätigen, dass die Arbeit gut ist, dann ist das natürlich ein Doppelzertifikat, würde ich jetzt mal sagen. Mir ging aber es vielmehr darum, genau das, was du besprochen hast, eigentlich eher an die Elektrobetriebe, an weitere junge Menschen heranzutragen, was das Thema bedeutet, weil wenn man jetzt in einem Betrieb arbeitet und dort das Thema, also Smart Home gar nicht ansässig ist, dann ist halt die Frage, wie bekommt dann diese junge Person oder dieser zukünftige Elektriker mit, dass es diese Technologien gibt, um dann halt auch, weil wir sind halt die Botschafter für die Kunden. Und wenn wir die Botschafter nicht stark machen und nicht da abholen, was die Technik ist und was die Technik kann, dann kriegen wir auch den Wandel beim Kunden nicht hin.
Du hast an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass Instagram oder Social Media generell für dich eher so die Plattform war, wo du Lehrvideos gepostet hast, um anderen tatsächlich zu zeigen, hey, so funktioniert's, diese Fehler habe ich damals gemacht, mach die Fehler nicht nochmal. War das damals wirklich der erste Gedanke?
Eigentlich sogar noch ein paar Schritte vorher, weil wir hatten dann intern natürlich auch Azubis gehabt und da hat man den Azubis immer was erklärt und dadurch, dass die Elektroinstallation sehr vielseitig ist, manchmal muss man zum Beispiel ein Kabel patchen, da hat es was mit Netzwerk zu tun. Das andere Thema ist irgendwie der Hausanschlusskasten, dann kommt wieder irgendwie eine Steckdose. Es sind unterschiedliche Themen, die berücksichtigt werden müssen. Und dann ist das ja auch bei der Ausbildung 3,5 Jahre bei den Elektronikern und nicht 3. Und da versucht man natürlich viele Sachen beizubringen, aber über die Zeit vergisst man das dann halt auch wieder. Und da hatten wir erstmal mit einer Dropbox gearbeitet, dort dann versucht, ja, anhand von Word-Dokumenten gewisse Sachen festzuhalten. Dann haben wir das dann halt umgeswitcht, dass ich gesagt habe, du zeichne doch einfach mal auf. Ich erkläre das jetzt hier, weil dann erkläre ich das nicht nur dir, sondern halt auch den nächsten Azubi. Dann war es aber trotzdem so, dass viele Leute dann diese Videos sich dann bei uns intern nicht angeschaut haben, weil ja, ich musste dann irgendwie Dropbox aufrufen und mich durch die Ordnerstruktur klicken. Und dann war mir halt klar, okay, die junge Generation, was nutzen die heutzutage? Da war es natürlich Instagram oder TikTok. Und so kam dann die Idee, weißt du was, lass uns das einfach auf Insta posten. Und dann folgt einfach diesem Kanal und dann findet ihr auch relativ schnell die Videos. Und dadurch, dass das halt bei Insta gepostet wurde, man hat ja in der Regel eine etwas kürzere Zeit, war es für mich auch gut, dass ich mich dann halt sehr stark konzentriert habe, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und so ist eigentlich dieser Kanal mehr oder minder entstanden, um ehrlich zu sein.
Und mittlerweile ist es deutlich mehr als eine Videoplattform für die Azubis. Du hast also allein bei Instagram circa 40.000 Follower, ich glaube plattformübergreifend um die 80.000. Also das ist ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren und man sieht unter deinen Videos, da ist ein fachlicher Austausch tatsächlich da. Also viele, die schreiben, hey, das ist echtes Handwerk, klasse Installation. Andere, die wiederum schreiben, warum hast du das jetzt so und so gemacht? Warum muss da diese Klemme drauf? Und das finde ich ganz spannend, dass da wirklich dann auch in den Kommentarspalten eine richtige Vernetzung und ein richtiger Austausch stattfindet. Vielleicht ist das der Billardclub, den du dir fürs Elektrohandwerk wünschst. Vielleicht hast du den jetzt hier bei Instagram unter deinen Account gepackt. Wie siehst du jetzt diese Community, die du da hinter dir hast und die deine Inhalte konsumieren?
Also das ist wahnsinnig, dass das überhaupt so entstanden ist, weil man sich halt natürlich auch den Weg dahinter sich halt anschaut. Mittlerweile, glaube ich, sind es irgendwie an die 500 bis 600 Videos, die ich ja schon geteilt habe. Und dabei war mir das dann halt auch sehr, sehr wichtig, meinem eigenen Ich treu zu bleiben. Das heißt, ich sehe es als Aufgabe, wenn man da so Vergleiche zieht mit anderen Social Media Kanälen. Natürlich kann man noch mit gewissen Videos mehr Follower erreichen, wenn die dann halt auf einer lustigen Ebene gehen. Aber mir war es halt nicht, also mir ging es nicht darum, Menschen ja letztendlich mit lustigen Videos zu unterhalten, sondern einen Wissenstransfer zu
Es ist
ermöglichen.
fachlich, sage ich mal, bei dir,
Fachlich,
ne?
genau, richtig. Und da ist das natürlich total schön. Also du siehst zum einen das, was öffentlich ist, was die Menschen kommentieren, aber ich bekomme halt am Tag ungefähr so an die 50 bis 100 private Nachrichten über Social Media und das dann halt auch noch ja letztendlich über die ganzen Plattformen verteilt und auch sehr, sehr, ja, nicht nur auf einer fachlichen Ebene, sondern auch, wie soll ich sagen, sehr traurige Nachrichten teilweise auch, dass Menschen sagen, ich würde das gerne lernen, nur ich krieg das halt nicht beigebracht bei mir im Betrieb. Was kann ich tun? Was kannst du mir empfehlen? Und da sieht man halt auch, also wie viele ja, Pain Points ich da eigentlich wirklich anspreche, ist halt wirklich wahnsinnig. Und mir tut es dann auch im Herzen weh, weil ich dann auch wirklich versuche, Menschen dabei zu unterstützen. Und wenn ich dann halt auch Nachrichten bekomme, dass Menschen zum Beispiel dann durch diese Videos, die ja eigentlich gar nicht dazu abzielen, dass Menschen dann sagen, ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich deine Videos geguckt habe, sehe ich dann halt auch dahinter, was ich mittlerweile, du hast ja die Followerzahl genannt, was für eine Verantwortung eigentlich auch damit herrührt, ne? Weil man da schon in gewisser Weise als Vorbild dient. Und das sind ja die Follower. Das heißt, im Durchschnitt haben wir an Traction pro Tag bei unseren Videos auf den Kanälen knapp über 100.000 Views im Schnitt. Das heißt, das einfach mal hochskaliert, das sind halt pro Monat
Wahnsinn.
3 Millionen Menschen, die sich das irgendwo anschauen. Und dabei ist das halt auch super wichtig, dass wir da eine gewisse Neutralität bewahren, und aber auch die Videos, die ja einfach ja intern gedreht worden sind, jetzt natürlich auch viel, viel aufwendiger sind, dass ich mich halt da auch nicht verspreche, weil dann kriegen halt 3 Millionen Menschen mit, dass ich etwas Falsches gesagt habe. Und das ist halt auch viel, viel aufwendiger, als man sich das jetzt heutzutage tatsächlich vorstellt, weil wie du auch gesehen hast in den Kommentaren, ich muss wirklich sagen, toi, 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 bei unseren Videos, da wird halt kein Shitstorm erzeugt. Das heißt, Menschen tauschen sich aus, Menschen sind dankbar, dass gewisse Sachen gezeigt werden. Und das in diesem Niveau wirklich aufrechtzuerhalten, das bedarf halt echt sehr, sehr viel Arbeit. Und das hätte ich auch nicht am Anfang so geahnt, dass sich das so entwickeln kann. Aber umso stolzer bin ich natürlich, dass wir hier eine Plattform für andere Menschen geschaffen haben. Und das ist halt kostenlos, muss man ja auch an der Stelle sagen, wo man sich weiterbilden kann, wo man sich vernetzen kann und aber auch, wo man letztendlich ja Impulse für sich mitnehmen kann, auch für die reine Elektroinstallation darüber hinaus, für seinen eigenen Karriereweg.
Ich glaube, es ist halt auch ganz wichtig, dass man halt sehr authentisch ist und halt auch weiß, wovon man redet und halt auch so seine eigenen Schmerzen, also du hast das ja als Pain benannt, so auch mal so teilt. Ich glaube, da war auch eine Story, wo du halt schon ordentlich Geld auch hast leider liegen lassen müssen, mit diesen 70.000. Magst du vielleicht da mal die Hintergründe nochmal zu erzählen?
Absolut. Also man wird ja eigentlich Handwerker, weil man das Handwerk liebt, und man unterschätzt das ja, wie viel Arbeit an Papier und Bürokratie da nochmal dahinter steht. Gestern ganz aktuell habe ich nochmals in den Nachrichten gelesen, dass jetzt irgendwie die Bürokratie abgebaut werden soll. Und da kam nochmal die Statistik, dass, glaube ich, im Handwerksbetrieb knapp 35% seiner eigentlichen Arbeitszeit nur mit Bürokratie zu tun hat. Und die Bürokratie fängt halt nicht nur beim Angebotsschreiben an, sondern auch bei der Dokumentation seiner eigenen Arbeit. Und das ist halt etwas, was uns halt natürlich auch hemmt und blockiert. Und so ist es natürlich dann auch dahingehend sich entwickelt. Zum einen Unwissenheit, wie man halt auch gewisse Sachen dingfest machen kann. Das heißt, mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass alles, was ich installiere, fest installiere bei einem Kunden, ab dem Moment der Installation schon eine Eigentumsübertragung stattfindet. Egal, ob der Kunde bezahlt hat oder nicht. Und wenn ich dann das Ding abbaue, als Beispiel, weil der Kunde nicht bezahlt hat, dann ist das Vandalismus.
Ach, krass.
Und das ist halt Deutschland. So. Und also muss man erstmal ja ins Fettnäpfchen treten, um herauszufinden, dass das so ist. Und da fehlt halt auch sehr, sehr viel Information, was halt nicht ja, übertragen wird, um da auch sensibilisiert zu werden. Und das fängt dann halt im Ende des Tages an, wie du gesagt hast, mit diesen 70.000 Euro, dass wir sehr, sehr viel natürlich heutzutage auch über WhatsApp kommunizieren, nicht nur intern, sondern halt auch mit Kunden. Und dann vor Gericht natürlich dann ein Richter sagt, ja, WhatsApp ist halt ein Kommunikationstool, aber kein Tool, um rechtssichere Dokumente und Verträge damit auszuhandeln und festzuhalten. Und ich ging dann natürlich davon aus, dass wenn jemand mir schreibt, du, ich brauche jetzt hier nochmal 5 Steckdosen, dass das dann halt auch schriftlich beauftragt worden ist, bis man dann natürlich auf Granit gebissen hat und feststellen musste, dass das nicht so war. Und das waren schon harte Momente, wo man halt kurz vor der Insolvenz stand, aber auch kurz vor anderen Problemen stand, dass man halt sehr, sehr schwer sich getan hat, anderen Menschen zu vertrauen, weil ich kenne das eigentlich nicht, ne? Wenn ich sage, wie heute, wir treffen uns, dann treffen wir uns. Und wenn das nicht klappt, dann sage ich halt vorher ab. Aber man merkt halt in dem Business-Kontext, dass man da schon auch gewisse Sachen, also Vertrauen, ja, Kontrolle, ja, aber ohne Misstrauen. So habe ich das halt mir selber beigebracht. Und deswegen ist halt das Thema Dokumentation ganz wichtig, und aber auch die Thema Bürokratie irgendwo im Blick zu behalten, aber noch viel wichtiger, das auch einzudämmen, weil wir verdienen nun mal nicht Geld durch die Bürokratie, sondern durch das Handwerk. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, den du da auch angesprochen hast.
Also um es nur nochmal zusammenzufassen, also es war ein Auftrag, ihr habt über WhatsApp kommuniziert, Wert 70.000 Euro, ich glaube da waren viele Folgesachen oder es kam nicht alles auf einmal, sondern es wurde immer wieder was nachgeordert
Genau, es wurde mal nachgeordert.
und die Gesamtrechnung wurde dann aber nicht beglichen und der Kunde in dem Fall hat Recht bekommen, weil es keinen Vertrag, keinen offiziellen
Ganz
gab.
genau.
Habe ich das so richtig
Ganz
zusammengefasst?
genau, richtig. Weil man dann nicht mehr nachhalten konnte, was genau sollte beauftragt werden, was genau sollte geliefert werden, was wurde konkret davon geliefert, weil man dann natürlich Fotos macht im Endzustand, aber in dem Endzustand des Fotos man dann natürlich nicht sagen kann, habe ich das wirklich gemacht oder habe ich das einfach abfotografiert und der Kunde hat es halt selber gemacht. Der Kunde dann, der per WhatsApp schreibt, gesagt hat, natürlich, ja, ich habe das vielleicht nicht gar nicht geschrieben. Meine Kinder, mein Sohn, der ist gerade 14, der macht gerne Scherze, der nimmt irgendetwas und antwortet dann darauf, ja, mach das bitte. Also viele perfide Tricks, die dann halt mit herrühren, die natürlich dann auf jeden Fall auch einen wachgerüttelt haben, ganz stark. Das muss man offen und ehrlich sagen.
Ich glaube, in der Praxis sind halt viele solche Kommunikationen. Also es ist halt einfach auch die Projekte sind ja fortlaufend und da geht es ja auch um Kommunikation und da geht es vor allem auch um schnelle Kommunikation. Deswegen, da muss man halt, glaube ich, aber schauen, dass man halt tatsächlich das irgendwie so für sich als Fachbetrieb dokumentiert. Und ich glaube, dich zeichnet ja auch aus, dass du dann immer Lösungen findest, das irgendwie hinzukriegen. Wie bist du damit umgegangen? Und ich glaube, da ist ja noch ein bisschen mehr raus entstanden als einfach nur eine praktikable Lösung für deinen Betrieb jetzt.
Absolut. Also erstmal habe ich dann halt intensiver darüber nachgedacht, dass dieses Problem wahrscheinlich dann nur die Spitze vom Eisberg ist. Das heißt, wie genau spiegelt sich das halt wieder? Weil wir ja eigentlich immer Verträge machen, um ja das Gesprochene festzuhalten im Falle eines Problems. So. Ansonsten bräuchten wir halt auch keinen Ehevertrag oder sonstige Verträge, sondern es geht ja immer nur darum, wenn Meinungen sich dann doch unterscheiden, zu schauen, okay, was haben wir eigentlich damals mal vereinbart? Und das kann aber ja auch intern passieren, indem man intern Werkzeuge seinen Mitarbeitern überträgt, Und dann letztendlich die Mitarbeiter dann behaupten, die hätten das nicht bekommen. Oder ich bin, jetzt weiß ich halt natürlich meine Wahrheit und kann halt sagen, okay, das ist halt ungünstig mit dem Kunden gelaufen. Nur was ist, wenn später am Ende des Tages Aussage gegen Aussage eines Mitarbeiters und eines Kunden steht? Kann ja auch dann an der Stelle nicht direkt parteiisch sein. Das heißt, auch da dann die Frage, wie sollen diese Sachen eigentlich idealerweise festgehalten werden? Es gibt natürlich Vorlagen in Word und PDF oder diese Durchschlagsblätter, die ja immer noch in Deutschland verwendet werden. Aber auch da hat man diese Dinge natürlich nicht für jedes explizite Konzept zur Verfügung, ob eine Schlüsselübergabe ist oder beispielsweise so eine Zusatzbeauftragung. Und auch dann bei dem Thema Schlüsselübergabe, das ging bei mir auch vor Gericht, weil ein Kunde dann später behauptet hat, ich hätte ihm diesen Schlüssel nie zurückgegeben. Und das war eine ganz perfide Methode, weil es war ein Mehrfamilienhaus und die Person hat halt ihren eigenen Schlüssel schon mal verloren gehabt und musste die eigentlich nachmachen. Das ging halt um knapp, glaube ich, 6.000, 7.000 Euro. Und dann hat halt die Person das immer wieder hinausgezögert. Und ich glaube, dass das nicht von Anfang an der Plan war. Aber als ich den Schlüssel zurückgegeben habe und es nicht dokumentiert wurde, kam ihnen der Sinn, einfach zu behaupten, ich hätte den Schlüssel verloren. Und das ging dann halt vor Gericht. Und der Richter hat auch noch letztendlich für ihn gestimmt, weil ich das nicht nachweisen konnte. Und das Wahnsinnige an der Geschichte war gewesen, weil ich dann halt auch vor Gericht der Richter meinte, ja, ich meinte halt, es ist doch offensichtlich klar, dass gelogen wird, weil es waren halt sehr, sehr viele Sachen. Und der Richter zu mir meinte, ja gut, Herr Pakasatadan, wenn sich immer die Balken hier im Gerichtssaal biegen würden, wenn jemand lügt, dann hätte ich keinen Platz mehr zum Sitzen. Ich so, also das ist eine sehr, sehr, also sehr, sehr gute Aussage. Also hilft mir gerade nicht
Nee, hat dir
weiter.
gar nicht geholfen, ne?
Genau. So.
Scheiße.
Und dann, ja, und am Ende des Tages habe ich dann Widerspruch eingelegt und dann doch noch den Fall gewonnen, weil es dann ein Azubi dann noch gesagt hatte, du hattest, also in meinem Dabeisein hat er da doch schon mal erwähnt, dass er den Schlüssel verloren hat und deswegen sind wir dann nochmal dorthin gegangen und mussten dem die Tür
Ah, sehr
aufschließen.
gut.
Und das hat dann aber alles 1,5 Jahre gedauert, ne? Muss man sich ja vorstellen. Ne?
Wie viel Zeit und Nerven und
Genau.
dann letztendlich auch Geld da drauf geht, ist ja Wahnsinn, ne?
Absolut, richtig. Ne? Und deswegen war für mich dann eigentlich wichtig gewesen, wenn man dann so diese Spitze des Eisbergs sich immer weiter angeschaut hat, okay, ich brauche eigentlich Dokumente, die ich sofort aufrufen kann, schnell ausfüllen kann, effizient gestalten kann, das idealerweise digital unterzeichnen kann, für mich und aber auch extern dem Kunden oder dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann, dass diese Dinge direkt per Fotos, Videos und per Text direkt festgehalten werden können. Das war dann halt die Grundidee, wie ich mir das dann halt vorgestellt hatte. Dann mich auf die Lösung begeben habe und keine Lösung auf dem Markt gefunden habe und so dann im Endeffekt auch die Idee zu Protocol Hero entstanden ist.
Du hast in dem Vorgespräch mal gesagt, dem Ganzen ging ein Traum
Ja.
auch hervor, ne? Und das Ganze ist aus einem Traum entstanden. Du musst uns jetzt nicht mit zurück ins Schlafzimmer nehmen, aber erzähl doch mal also ganz grob, wie hast du dich dann auf diese Lösungsfindung begeben und wie bist du dann letztendlich auch zur Lösung Protocol Hero gekommen?
Ja, es ist eine ganz interessante Geschichte, die man ja wahrscheinlich auch nicht so vielleicht glauben mag, aber die Idee kam ja dann wurde die Idee erstmal intern gebaut durch einen Werkstudenten, dann noch mit einer Teilzeitkraft und da sind natürlich sehr, sehr viele Ressourcen, auch Budgetressourcen reingeflossen, weil die Idee immer größer wurde, man dann einfach viele verschiedene Anwendungsfälle gesehen hat im Bereich der Prüfprotokolldokumentation, dann interne Dokumentation, dass ich dann gesagt habe, ja, ich kann ja auch einen Arbeitsvertrag damit abbilden, ist ja auch ein Dokument. Und irgendwann mal muss ich dann natürlich für mich eine Entscheidung treffen, wie viel Budget kann ich halt in diese Idee reinstecken, kriege ich auch das nicht nur für mich intern abgewickelt, sondern halt marktreifes Produkt. Und da war mir natürlich klar, weil ich halt auch eine gewisse Erfahrung im Bereich Startup ja schon gesammelt habe mit meinem Bruder zusammen, dass wenn wir das halt richtig angehen wollen, wir nicht nur Geld brauchen, sondern eigentlich mit dieser Quelle Geld viel mehr aufbauen müssen im Bereich Team, Kompetenzen, Marketing, Vertrieb. Und da war dann halt für mich dann dieser Punkt gewesen, okay, was mache ich jetzt? Weil irgendwann muss ich halt eine Entscheidung treffen. Und da war für mich persönlich die Entscheidung getroffen worden. Ich glaube sehr stark an Protocol Hero. Nicht nur für mich, sondern eigentlich diese Lösung, diese Botschaft raus an andere Handwerksbetriebe zu versenden, eine Lösung zu bieten. Und wenn ich das nicht mache, ist halt die Frage, ob es überhaupt irgendein anderer macht. Das war eigentlich mein Antrieb. Und dann war dann halt ja eines der bekanntesten Investoren hier aus Deutschland, ein Tech-Gigant, wo ich eigentlich dort mal gearbeitet habe als Elektriker und eigentlich gar nicht so direkt den Kontakt zu dem eigentlichen zu der eigentlichen Person hatte, habe ich dann halt die Möglichkeit dann einmal bekommen, die Idee mal zu pitchen. Daraus ist dann letztendlich noch mal knapp ein Jahr vergangen, war ein sehr gutes Gespräch, war ein sehr motivierendes Gespräch und ich habe dann im Endeffekt meinen Weg weiter bestreitet, weil da direkt nicht das Investment oder das notwendige Kapital bereitgestellt wurde. Aber das war für mich trotzdem eines der wichtigsten Termine gewesen, die ich in dieser Laufzeit hatte. Und dann war es ganz strange gewesen, dass ich einen Traum hatte. Ich habe mich natürlich auch sehr stark mit Protocol Hero beschäftigt und hatte diesen Traum, dass genau diese Person ja letztendlich bei uns investiert hat. Und das war ganz strange gewesen, wie so eine Art Vorahnung. Ich bin aufgestanden, ich glaube, es war 3 Uhr morgens und konnte genau sehen, dass wir das fertigstellen, genau der Investor bei uns rein investiert, dann auch irgendwie gesehen, dass so viele Menschen Protocol Hero auch nutzen. Und ich konnte dann auch nicht wieder schlafen gehen und habe dann halt gedacht, mit wem soll ich darüber reden? Weil jeder, der es jetzt, ne, mit dem ich darüber reden würde, würde sagen, du bist irgendwie irre, weil die Wahrheit war gewesen, dass ich direkt da eine E-Mail schreiben wollte. Und ja, es ist halt irgendwie einer der reichsten Menschen Deutschlands, plus on top einer der größten Tech-Giganten Deutschlands. Und dann zu sagen, ich habe von dir geträumt, dass du in mich investierst, klingt natürlich sehr, sehr
Bisschen wild,
beängstigend.
ja.
Genau. Aber es war für mich so ein Impuls gewesen, dass ich auch mit keinem darüber reden wollte. Ich bin rausgegangen, habe halt irgendwie, ich weiß gar nicht, 20.000 Schritte gelaufen, immer wieder im Kreis gegangen und immer wieder das so durchgespielt. Und es hat sich einfach so real angefühlt, dass ich dann eigentlich zurückgekommen bin und habe dann einfach die E-Mail verfasst und wusste auch gar nicht, was ich schreiben sollte und dachte da auch, du, ich bleib mir einfach treu, habe einfach angefangen, ich habe geträumt, dass du in mich investiert hast, in die Idee. Und ja, siehe da. Daraus wurde tatsächlich später das Investment und auch unser erster Investor, der dann mit ins Boot gestoßen ist. Und ich vergleiche das immer ganz gerne. Ich schaue sehr gerne One Piece. Und das war dann so im Endeffekt für mich das Gefühl, als hätte er mir den Strohhut übergeben. So, und jetzt sind wir ready to go to the Grand Line. Und daraus hat sich dann letztendlich halt auch diese One Piece-Geschichte dann herauskristallisiert, wie ich Protocol Hero sehe.
Steven, was kann man denn aus dieser Geschichte, die du jetzt erlebt hast, was kannst du da für andere auch ableiten? Können wir vielleicht gleich jetzt irgendeinen Tipp formulieren? Weil ich glaube schon, du bist ein Typ, der sagt, packt es an, wenn ihr was machen wollt und bleibt euch selbst treu. Aber sag's doch gern selbst, was ist dein Tipp?
Ja, es ist also ein ganz guter Tipp ist, und das kam auch in einer der Fragen, die damals mir auch gestellt wurden durch den Investor, was willst du genau? Und zu dieser Frage hatte ich gar keine richtige Antwort. Und ich habe mich halt lange damit halt beschäftigt. Und ich glaube, das, was ich will, ist mir selber nicht am Ende zu sagen, ich habe es nicht probiert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es ist gar nicht mal so wichtig, ob es am Ende funktioniert oder wie gut es funktioniert. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist man immer sein letzter Endgegner. Und dabei ist es halt wichtig, sich selbst treu zu sein und manchmal halt auch an seine Vision zu glauben, weil wenn man selber nicht daran glaubt, kann man nicht erwarten, dass andere Menschen daran glauben. Und es ist ehrlicherweise nicht die Idee, die das Wichtigste ist oder im Endeffekt die Geldressourcen, die das Wichtigste sind, weil wir kämpfen alle mit unterschiedlichen Herausforderungen, weil der eine hat vielleicht keine Eltern, die viel Geld hatten, der andere behauptet, er hat es immer schwieriger gehabt, weil er ein Ausländer ist, und der andere ist vielleicht ganz schwerbehindert auf die Welt gekommen. Wir haben alle unsere Päckchen und Steine zu tragen, aber das ist nicht der Grund, wie weit wir im Leben kommen. Das hängt einfach nur davon ab, wie weit wir selber kommen möchten. Und ich glaube auch sehr stark für mich persönlich gesehen, dass viele Dinge im Leben einfach auch einen Sinn haben. Und die Frage ist, ob wir den Sinn dahinter verstehen und dann halt auch diesem Weg halt auch folgen. Und deswegen wäre mein Tipp an der Stelle, es kommt nicht im Endeffekt auf das Schulzeugnis an, es kommt auch nicht drauf an, was du bis hierhin geschafft hast, sondern was du für die Zukunft schaffen möchtest. Und jeder Tag ist ein neuer Tag, um sein Leben zu bestreiten. So sehe ich das.
Das ist schön, das nehmen wir gerne mit als Tipp an unsere Hörer und Hörerinnen, an die Leser auch von WhatsApp. Jetzt lass uns aber doch auf Protocol Hero noch ein bisschen genauer blicken, weil ich kann mir vorstellen, nicht jeder kann was mit Protocol Hero direkt anfangen. Es ist eine Softwarelösung speziell für Elektrohandwerke, zumindest im jetzigen Stadium, richtig?
Genau, also eigentlich ist es eine Softwarelösung, die handwerksübergreifend sogar funktioniert, also nicht nur für
Okay.
Elektriker. Aber jetzt im ersten Step ging es mir natürlich darum, die Probleme des Elektrohandwerks zu lösen. Deswegen sind wir da sehr zugeschnitten. Aber wir haben auch schon Kunden im Bereich Sanitär, Malerbetriebe. Das heißt, wir haben so knapp vor 9 Wochen das Produkt auf den Markt gebracht. Wir haben jetzt schon über 400 Betriebe gewonnen. Damit hätten wir natürlich niemals gerechnet. Wir sind mittlerweile bei Protocol Hero gerade aktuell 6 Mitarbeiter, sehr wahrscheinlich nächste Woche schon 8. Das heißt, wir
Krass.
wachsen gerade auch sehr gut, weil wir natürlich durch diese große Marktakzeptanz natürlich auch teamtechnisch aufbauen müssen. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir Prozesse vereinfachen im Bereich der Dokumentation. Und die Probleme, die wir eben schon besprochen haben, sind zum einen, dass wir natürlich mit vielen Vorlagen arbeiten, die man direkt dann auf seinem Smartphone oder iPad aufrufen kann, ob das jetzt eine Schlüsselübergabe ist, eine Bauabnahme ist oder aber auch ein Prüfprotokoll für die Installation einer Ladeinfrastruktur. Und darüber hinaus kam dann jetzt mittlerweile halt auch die Idee, woran wir sehr stark gearbeitet haben, das halt auch letztendlich KI unterstützt, möglich zu machen. Dabei haben wir einen Fachkräftemangel. Wir stecken ohnehin im Handwerk unter Zeitdruck und Budgetdruck. Und daher war halt meine Idee, dadurch, dass die KI sich natürlich jetzt auch immer weiterentwickelt, ist es nicht möglich, dass die KI als Assistent dient, um beispielsweise durch ein Foto herauszufinden, ob bereits hier Mängel vorhanden sind und das dann für mich dann auch nochmal strukturiert vorbereitet, dass das dann viel einfacher ist für den Fachmann, Dinge abzuhaken oder Sachen hinzuzufügen. Und das hat natürlich dann nochmals massiv unsere Arbeitsweise verändert.
Ist es denn möglich?
Absolut, definitiv. Wir haben sehr stark daran gearbeitet, dass wir letztendlich als KI-Tool nicht alles abdecken, sondern wir sehen es eher so, dass wir sagen, wir müssen gewisse Agents bauen. Agents wie ein Mitarbeiter, der trainiert wird, um einen bestimmten Arbeitsablauf genau zu verstehen und auf diesem Ablauf letztendlich ein Resultat zu erzeugen. Und wie es mittlerweile schon möglich ist, ich kann halt ein Foto machen, zum Beispiel von einer Unterverteilung, wo Sicherungen sind. Und dieses Foto wird so stark analysiert, dass man sagen kann, gibt es hier Fehler, die anhand eines Fotos schon erkennbar sind, dass zum Beispiel Kupferleitungen ersichtlich sind, die dann beispielsweise den Berührungsschutz nicht hergeben. Und aber auch die KI ist trainiert anhand der Normen, dass sie auch Normverweise machen kann, woher kommen letztendlich diese Begründung, dass das nicht zugelassen ist. Und darüber hinaus wird zum Beispiel anhand eines Fotos jegliches Bauteil durchgescannt, dass anhand dieses Bauteils dann letztendlich auch ein gesamtes Inventarplan gebaut wird, was letztendlich wiederum als Resultat mündet, dass man daraus eine Beschriftung des Zählerschrankes oder der Unterverteilung machen kann. Und das ist halt eine massive Zeitersparnis, dass man sagen kann, man kann tatsächlich aus einem Mitarbeiter eine Effizienz erzeugen, die bis zu 3 bis 4 Mitarbeiter gleichzeitig bedeutet, und das ist wahnsinnig.
Krass. Okay. Da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Also, wie läuft das tatsächlich ab, wenn ich jetzt einen Auftrag habe, beziehungsweise eine Auftragabwicklung, als Installateur, und dann schnappe ich mir mein Tablet, schnappe ich mir mein Handy und dann geht's los? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Genau, es sind halt ja unterschiedliche Aufgaben, aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel, du wirst jetzt beauftragt, eine Neuinstallation durchzuführen, dann bist du irgendwann mal fertig und am Ende muss natürlich dann das gesamte Haus gemessen werden, also die gesamte Anlage gemessen werden und dann fängt man in der Regel an, Steckdose für Steckdose durchzuprüfen, man hat halt ein Messgerät, dann sind diese Messgeräte an sich intelligente Messgeräte, aber im Bereich der Software absolut hinten durch die Brust. Das heißt, die Daten werden irgendwie auf dem Messgerät gespeichert, man kann sich keine Struktur bauen, dann muss man irgendwie die Daten auf dem Rechner übertragen, man hat dann vielleicht auch Fotos, Videos, die man anfügen muss und das lässt sich halt alles nicht komfortabel gestalten. Mit Protocol Hero hat man die Möglichkeit, zum einen Vorlagen zu verwenden. Wir haben letztendlich eine Plattform gebaut in einem Sandkastenprinzip, dass man sich Protokolle und Dokumente individuell sich gestalten kann. Das heißt, du hast im Endeffekt auf dem iPad Protocol Hero, kannst mit deinem Messgerät zum Beispiel eine Steckdose messen. Dann haben wir uns Hersteller unabhängig gemacht, dass du ein Foto deines Messgeräts machen kannst und die KI liest letztendlich die Messdaten aus, baut sich darüber die Struktur. Und wir haben letztendlich kleinere Agents gebaut, dass wenn etwas nicht in Ordnung ist, zum Beispiel der Messwert zum Beispiel nicht in Ordnung ist, dass dann halt auch analysiert werden kann, ob dieser Messwert in Ordnung ist oder nicht, sodass im Endeffekt der Prüfer auch darüber informiert wird, um auf der Basis dann halt eine Handlung durchzuführen, um zu sagen, okay, was ist jetzt letztendlich notwendig? Oder der Prüfer dann vielleicht doch erkennt, dass die KI hier vielleicht falsch lag. Das ist natürlich auch möglich, aber das dann für sich auch selber dann abhaken kann. Nee, die KI lag hier falsch. Es passt eigentlich alles so, wie es ist. Weil die KI natürlich auch nur mit dem arbeiten kann, was wir kennen. Wenn wir natürlich wissen, dass es da in der Installation jetzt gerade nur provisorisch gemacht wurde als Beispiel, das weiß natürlich der Prüfer dann an der Stelle. Und dann viel komplizierter wird es dann halt, wenn du in die Richtung Zählerschrankerfassung gehst, dann hast du natürlich eine Sicherung mit ganz, ganz vielen Kabeln und Drähten. Und da geht es jetzt darum, dass dann die KI anhand eines Fotos dir schon mal die Arbeit abnimmt. Das heißt, du machst ein Foto, das ist ein KI-unterstütztes Foto-Upload und darüber wird dann letztendlich schon mal für dich eine Liste mit Themeninhalten wie beispielsweise Inventar oder aber auch die Zustandsbeschreibung vorgenommen.
Und am Ende segnet das dann der Prüfer ab, beziehungsweise der Kunde, je nachdem, und macht sein Autogramm oder wie läuft das dann?
Genau, also du kannst natürlich immer digital unterschreiben. Das heißt, wenn wir jetzt den Fall haben, dass beide unterschreiben sollen, dann kann natürlich der Prüfer alles durchgehen, unterschreibt das, der Kunde unterschreibt das. Daraus kann am Ende auch eine PDF erzeugt werden, obwohl man natürlich Videodateien nicht auf einer PDF ausgeben kann. Deswegen haben wir uns da etwas mehr an Google gerichtet, dass wir das Dokument auch digital mit den Kunden teilen können. Das heißt, der Kunde bekommt dann einfach die digitale Version des Dokuments, kann dort auch Fotos in hoher Auflösung, Videos sich direkt abspielen und bei Bedarf sich dann natürlich alle Anhänge runterladen und auch noch on top sich eine PDF erzeugen, wenn er möchte. Aber da hat er halt hier die Möglichkeit zu sagen, so, ich erzeuge mir die PDF und lade mir dann die Videodateien nochmal on top runter. So hat er letztendlich die gesamte Quelle auch für sich intern abgespeichert.
Was ich ja ganz spannend finde bei Protocol Hero, ich selbst bin ja jetzt nicht aus dem Handwerk, ich bin kein gelernter Handwerker, ich habe damit in der Praxis ja wenig zu tun, aber ihr stellt diese Software ja anhand der Praxis auf und ihr seht im Handwerk, hier ist der Painpoint, wie kann ich den lösen und integriert es dann in die Software. Also ich kann mir vorstellen, dass das alles sehr, sehr praxisorientiert ist, was bei Protocol Hero dann abläuft.
Sehr. Also das ist, glaube ich, auch der Unterschied, dass wir nicht ein Problem lösen, was wir denken, was andere haben, sondern weil ich selber dieses Problem über viele Jahre gehabt habe. Und wenn man so ein Beispiel nimmt, unseren Produktmanager, der bei Protocol Hero arbeitet, kommt natürlich aus der Softwarebranche. Da habe ich im Endeffekt auch damals relativ am Anfang gesagt, du, ich schmeiß dir jetzt mein Messgerät um den Hals, bück dich jetzt bitte und dann überleg, wie gut kannst du jetzt noch das Smartphone bedienen, weil das ist die Realität, weil wir sitzen nun mal nicht am Büro, sondern du musst die Rückenschmerzen spüren, die wir Handwerker haben, um wirklich an der Lösung zu arbeiten. Ja, das ist, deswegen merkt man schon, dass ich da auch das Team sehr stark immer praxisbezogen abhole und auch da im Endeffekt der Blickwinkel sich auch beim Team komplett verändert hat. Mhm. Und auch bei den ganzen Gesprächen, die jetzt auch momentan durch uns geführt werden mit jeglichen Handwerksbetrieben, die sich bei uns melden, wo wir das Produkt vorstellen, der Produktmanager zum Beispiel fast immer bei jedem Termin dabei ist, weil es für ihn das Wichtigste ist, zu erfahren, was mögen die potenziellen Kunden bei uns, aber was wünschen sich auch die potenziellen Kunden bei uns, weil wir dann nur so letztendlich auf den Markt gerecht halt auch die Features bauen können.
Steven, ihr seid jetzt seit wenigen Wochen am Markt. Du selbst bist jetzt seit einigen Jahren im Elektrohandwerk tätig, hast schon einiges erlebt, Höhepunkte und Tiefpunkte. Was glaubst du, wo gibt es die größten Entwicklungspotenziale? Oder anders gefragt, Wo entwickelt sich das Elektrohandwerk hin? Mit Software, mit KI, mit der Digitalisierung an sich? Wie ist da deine Vision?
Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil die Entwicklung von KI beispielsweise so rasant ist. Auf der einen Seite positiv, aber manchmal natürlich auch negativ. Aber ich denke, eine riesige Flanke, die wir nicht belegen, ist halt das Thema Digitalisierung. Und Thema Digitalisierung, man sieht das jetzt mittlerweile, sind halt auch E-Rechnungen Pflicht oder wir sind jetzt gerade in der Übergangsphase. Ja. Das heißt, all diese Themen sind nun mal Bausteine, auf die wir uns einlassen müssen, um letztendlich auch unsere Prozesse anzupassen. Und so ist es halt auch bei Protocol Hero. Deswegen sind auch zum Beispiel diese Demo-Termine, weil es ist jetzt nicht eine bessere Bohrmaschine, die alte lege ich hin und die neue nutze ich, sondern wir müssen ja auch unsere Prozesse anpassen. Und nur wenn wir unsere Prozesse anpassen, haben wir halt auch die Möglichkeit, von dem Topf der Wertschöpfungskette zu profitieren. Und das liegt halt an jedem Betrieb selber. Und ich glaube, die Welle von KI, die ist auf uns schon bereits zugekommen und jeder muss halt für sich selber entscheiden, ob er auf der Welle surft oder unter der Welle schwimmen möchte. Und es ist nun mal so, dass viele Sachen sich verändern werden. Und wenn ich sehe, was diese Geschwindigkeit bei uns jetzt im Elektrohandwerk, also bei Parker Invest schon erzeugt hat, das ist halt enorm. Ja. Und das ist halt genau die Geschwindigkeit, die ich dahinter sehe, weil die KI und viele manchmal auch fragen, ja gut, die KI macht hier und dort Fehler. Da denke ich mir noch, Gott sei Dank, weil am Ende des Tages, wenn die keinen Fehler macht, dann brauche ich ja nur noch Fotografen einstellen und keine Elektriker mehr suchen. Also es sollte ja schon noch so sein, dass wir unsere Daseinsberechtigung haben und letztendlich unsere Qualität dahingehend unterstützt wird. Aber wir sollten hoffentlich noch lange davon profitieren, dass jetzt nicht irgendwelche Elektroroboter hier rumrennen, sondern wirklich wir als Fachmann letztendlich da ja immer noch an der obersten Stelle sitzen. Deswegen hoffe ich, dass auch viele die Botschaft dahingehend ersehen, dass das ein Assistent ist und mit diesem Assistenten sehr, sehr viele Sachen einfach auch optimiert werden können.
Das sind die perfekten Schlussworte eigentlich, ne? Offen bleiben für die Technologie, aber sie zu nutzen wissen für sich im eigenen Betrieb und vielleicht dann die Prozesse auch im eigenen Unternehmen ein bisschen smarter und effizienter gestalten. Ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren noch viele, viele Potenziale geben und da seid ihr mit Paka Invest und mit Protocol Hero ja ganz vorne mit dabei, um dann auch Lösungen für die Handwerker zu entwickeln. Deshalb, Steven, herzlichen Dank, dass du zu Gast warst hier in der E-Show und uns ja deinen Weg ins Handwerk und ja deine ganzen Bausteine, sage ich mal, ein bisschen näher erklärt hast. Wer mehr wissen möchte, Paka Invest bei Instagram gerne mal reinfolgen und da seht ihr alles zur Elektroinstallation und zu Protocol Hero. Das als letzter Tipp von mir. Und jetzt sage ich herzlichen Dank, bis bald und einen schönen Tag dir noch.
Danke, Max. Danke, Sascha, hier dabei sein zu dürfen.
Bis dann.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.